Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 417. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei die Patricia.
Hallo.
Der Herr Marvin.
Gute.
Und der Duke.
Ja, servus, hallo.
Ja, wir wollen heute reden über das sechste Unentschieden in dieser Saison. Wir blicken mal auf Dortmund und überlegen uns, ob unsere Abwehr dem Haaland irgendwas entgegensetzen kann und tippen mal so ein bisschen und mal gucken, vielleicht fällt uns auch noch die ein oder andere Empfehlung in den Schoß, über die wir reden wollen. Aber wie sich das mittlerweile so eingebürgert hat, starten wir ganz klassisch mit ein bisschen Housekeeping. Der Monat November ist rum und ihr habt uns wieder mega krass unterstützt. Vielen, vielen Dank dafür und das hat auch dazu geführt, dass wir uns auch in diesem zweiten Halbjahr 2020 wieder darüber freuen können, dass ein bisschen mehr in der Kasse übrig ist und wir uns wieder was rausnehmen können, um unseren Lieben vielleicht auch Weihnachtsgeschenke zu kaufen oder uns selbst was zu gönnen. Das passiert nur, weil ihr uns da draußen so tatkräftig unterstützt und deswegen vielen, vielen Dank dafür und stellvertretend nochmal extrem viel Dank an Thomas und Christine, die in der Woche mit kleinen Sonderspenden um die Ecke kamen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, und wenn wir schon beim Danke sagen sind, müssen wir ja schon Danke sagen, dass die Eintracht sich mal wieder zurückgekämpft hat. Nachdem wir gegen Union 2-0 sehr früh zurückgelegen haben, haben sie es geschafft, auszugleichen, in eine Führung zu gehen und am Ende aber trotzdem nur diesen einen Punkt mitzunehmen. Wie gesagt, das sechste Unentschieden in Folge. Wie sehr nervt sowas mittlerweile, Marvin?
Durchaus sehr, wenn ich ehrlich bin. Also natürlich, die Nacht, ich war bei meinen Eltern und habe dort den Rechner aufgebaut, beziehungsweise brauchen wir ja nicht mehr so einen großen Rechner mittlerweile aufbauen. Könnt ihr einfach das Laptop bzw. Notebook nehmen, ja. Eingeschaltet. Und ich habe gar nicht das erste Tor mitbekommen, gerade zum zweiten eingeschaltet und habe gedacht, okay, 0-2, ja, das ist ja super hier. Das fängt schon klasse an. Hab dann gedacht, okay, wenn wir so früh 0-2 zurückliegen, dann wird es heute ein richtig lustiger Tag. Da gab es ja noch den ein oder andere Chance und habe ich schon gedacht, okay, das geht hier in eine andere Richtung. Klar, im Verlauf werden gleich en Detail über die einzelnen Ereignisse sprechen. Natürlich kann man dann sagen, jo, geil, wir haben uns zurückgekämpft und dann ab der 20. ging es ja auch wirklich wieder besser. Aber irgendwie komme ich nicht so damit klar, für mich bleibt ein fader Beigeschmack, denn einen Sieg würde ich schon mal ganz gern wiedersehen.
Es wäre schon irgendwie mal extrem geil, wenn man mal auf die Tabelle tatsächlich guckt, wäre es doch tatsächlich sehr schön, da mal mehr Punkte oder tatsächlich mal mehr Siege zu sehen, als wir sie bislang dort haben. Das ist leider Gottes richtig, ja.
Ja, auch der Verlauf, oder? Also Patricia, du hast ja sicherlich auch ordentlich verfolgt. Wie war denn dein Eindruck? War bei dir eher die Freude darüber, dass es im Endeffekt dann ein Lebenszeichen, das Zurückkommen, es sind ja ein paar Punkte, die du aufzählen kannst und was dich gefreut hat, oder war es wirklich so dieses, oh Mann, da bist du wieder in Berlin und kriegst dann im Endeffekt es nicht hin, da zu gewinnen und versaust es dann vielleicht ja eh schon in den ersten 6 Minuten. Wie war dann dein Feeling? Was war da los?
Ja, zweiteres leider eher. Also mich hat das ja schon sehr, sehr gestört, dass man überhaupt 2-0 so früh hinten liegt, vor allem auch wie. Also das waren halt wirklich absolut vermeidbare Tore. Klar, das 1-0, auch Trapp, hat jetzt nicht besonders gut ausgesehen. Das passiert mal, ist aber ärgerlich. Und auch der Elfmeter durch Hinti. Also es sind halt so Dinge, wo ich mir denke, Leute, es muss nicht sein. Und ja, dann war ich ja schon bedient. Das Ding ist, gut, man kommt zurück. Das haben wir jetzt auch schon in der Saison öfter gesehen. Man hat, nachdem man hinten lag, selten verloren, glaube ich. Ich weiß nicht, im Rasenfunk hatten sie es gesagt. Ich glaube, einmal sogar nach Rückstand nur verloren.
Ja,
das ist dann halt eine gute Sache, dass man die Moral hat, zurückzukommen, dass man sich davon nicht unterkriegen lässt. Andererseits ist halt für mich ist ein negativer Punkt zu sehen, man liegt halt sehr, sehr oft hinten und man muss auch sehr oft zurückkommen. Und dann weiß ich nicht, ab wann das kippt und man sagen kann, hey, das ist nicht mehr ein positives Zeichen, dass die Mannschaft immer wieder zurückkommen kann, sondern es ist eben ein negatives Zeichen, dass man ständig unnötig in Rückstände gerät. Und das hat mich halt sehr, sehr aufgeregt, auch am Wochenende wieder, weshalb ich dann ja schon auch, ich sag mal, ein bisschen sauer war, aber vielleicht auch ein bisschen mehr.
Ja.
Wie geil, okay. Understatement du hier gerade fährst. Ich habe da deine Tweets gelesen. Auf der Couch einigermaßen erzürnt gewesen. Ja.
Einigermaßen erzürnt. Die Couch stand quasi in Flammen, wenn man die Tweets so gelesen hat. Meine Güte.
Ja, eventuell, ja.
Ja, aber stimmt schon. Also es ist halt schon, auch gerade wenn du dir, Dennis hat es ja gerade eben schon angesprochen, wenn du dir die Entstehung halt auch von diesen Toren anguckst. Fangen wir mal mit dem 1-0 an. Klar, Trapp hat bislang auch immer sehr solide gehalten. Auch so jemand ist nicht fehlerfrei. Das kann mal passieren. Aber mich hat es ja vorher schon gestört, dass wir es ja nicht geschafft haben, diesen Ball da wegzubekommen. Wir hatten ja Chance um Chance. Und anstatt den Ball halt auch wirklich mal von da hinten wegzukriegen, haben wir ihn halt immer wieder unnötigerweise verloren und das Ding halt auch einfach wiederholt zugelassen.
Zumal hätte es auch schon 3-0 stehen können im Anschluss. Also das war ja auch recht knapp. Und
richtig.
Dann hätte ich, glaube ich, schwarz gesehen. Also ich glaube nicht, dass man da nochmal so zurückkommt, vor allem, weil man bei einem 2-0, okay, du machst ein Tor, das ist der Anschlusstreffer. Bei einem 3-0 brauchst du halt erstmal 2 Tore, um überhaupt den Anschluss wieder zu bekommen.
Ja, das stimmt.
Das wäre eine ganz andere Situation nochmal. Und es war, also es hätte durchaus passieren können.
Ja, klar. Also da war ja diese Ecke, die ja dann da wieder auch bei, wie heißt der, Avioni gelandet ist, wo wir halt auch Glück hatten, dass Trapp dann halt besser reagiert, wobei er da ja auch schon zweimal reagieren muss, nachdem er ihn da ja auch beim ersten Mal wieder aus den Händen gleiten lässt. Also irgendwie war da so ein bisschen der Wurm an dem Tag drin.
Ach ja, ich fand, ja, okay, also das erste würde ich ihm auf jeden Fall auch zusprechen in negativer Hinsicht. Bei dem Ding, da muss ich sagen, das fand ich jetzt, war eine schwierige Situation, die hat er gut gemeistert und er war in der Folgezeit nach dem 0-2 auch wirklich sehr stabil. Ich würde fast behaupten, dass er seinen Fehler, den er zum 0-1 hinführend gemacht hat, danach wieder gut gemacht hat. Aber das Problem ist natürlich, dass du erst immer in Rückstand gehen musst, ja, damit irgendwie großartig was passiert. Und das sind halt die fehlenden 10, 15, 20 Minuten, die der Eintracht irgendwie immer wieder das Genick brechen können, das tun sie nicht. Aber auf Dauer mit nur Unentschieden kommst du in der Liga halt auch nicht so wirklich weit, Dennis.
Bin ich voll bei dir, Marvin, auf jeden Fall. Ich finde aber tatsächlich, dass nicht mal die Reaktion direkt nach den Gegentoren so war, weil ihr habt es ja schon angesprochen, da waren schon noch einige andere Situationen, wo man sagt, meine Güte, wie schlafmützig reagiert denn da auch die, da ist dann ja noch die Szene, ich glaube, das war das, was ihr gerade auch angesprochen habt, wo Kruse einfach frei im 16-Meter-Raum zum Schuss kommt, Trapp hält und den Nachschuss ja dann auch nochmal. Also es sind so ein paar Situationen gewesen, wo ich gedacht habe, was ist denn da eigentlich los mit euch? Auch und was mich dann halt an der Situation ärgert, ist, dann spielst du gegen Berlin und Berlin hat im Endeffekt dich ja nicht jetzt auch nicht an die Wand gespielt, sondern da waren dann halt viele individuelle Fehler von unserer Seite dabei. Ihr habt es ja schon angesprochen, der Fehler von Trapp, der Fehler von Hinteregger. Dann, und das ist jetzt, da muss man auch ganz deutlich das unterscheiden. Kamada hat in der Hinsicht ein gutes Spiel gemacht, dass er vorne schön die Bälle, ja, auch schöne Vorlagen gemacht hat, auch manchmal im Situationen gegangen ist, wo wir gesagt haben, das wollen wir eigentlich von ihm sehen, dass er mal so einen Steckpass spielt und so weiter. In der Abwehrbewegung war er beschissen, muss ich wirklich sagen. Ja, da waren so viele Situationen drin, da bin ich fast ausgerastet, dass er dann auch in den Zweikampf geht, vertändelt, in der Situation, Vorwärtsbewegung alle, dass dann daraus gefährliche Situationen entstehen, ist klar. Auch bei dem Gegentor von Kruse am Ende, dass da nicht nachgelaufen wird, da ist auch, da könnte ich einfach wahnsinnig werden. So sieht man, 3 Tore von Union und zwar alles 3 eigentlich, auch das hätte viel früher verteidigt werden müssen. Wenn ich dann Ilsanke höre in einem Interview, der sagt, Mann, da kann man ja nur noch stehen und kann nur noch ab Beifall klatschen, da denke ich mir, bist du denn bescheuert oder was? Der darf niemals, ein Kruse, das war ein tolles Tor, kann man sagen, aber der darf niemals so frei zum Ball ohne ungestört den Schuss machen dürfen und das ist eigentlich ein Fehler, das denke ich mir, Ilsanke, du musst ihm auf den Füßen stehen, gerade weil ihr wisst, dass er im Endeffekt die Qualität hat.
Nee, das ärgert mich auch da. Gar nicht Ilsanke an der Stelle gewesen, ich hatte mir vorhin nochmal die Zusammenfassung angeguckt, auch da wäre es in der Tat Kamada gewesen.
Weil er
war im Prinzip, und jetzt müssen wir gucken, wir springen halt auch schon sehr weit jetzt ans Ende.
Ja, sorry, aber es hat mich einfach aufgeregt.
Ja, aber ich gebe dir ja recht, weil Kamada war im Prinzip derjenige, der quasi ja schon zwischen, ich glaube, war es Brömmel, der den Ball reingespielt hat, oder war es Becker? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Einer von den beiden jedenfalls. Und er stand ja quasi schon in der Schusslinie oder in der Passlinie zwischen dem Spieler und Kruse. Nur er passt halt nicht auf und Kruse geht halt den entscheidenden Schritt nach vorne und ist deswegen anspielbar. Wenn er da ein bisschen schlauer gewesen wäre und wäre 2 Schritte weiter vorne gewesen, hätte er diesen Pass unterbinden können. Dass der Schuss von Kruse halt und den trifft er wahrscheinlich auch in so einer Bundesliga-Saison exakt einmal so, ja, vom Timing her, ja, wenn krass. Abraham da eine Sekunde schneller gewesen wäre, hätte der einen Hinter noch dazwischen gehabt und dann wäre das Ding wahrscheinlich auch irgendwie ins Nirvana gegangen, also den trifft er wahrscheinlich kein zweites Mal in diesen 34 Spieltagen so, der Schuss war schon genial, aber die Entstehung darf halt nicht passieren.
Das ist es ja auch, also momentan kommt er auch noch zu dem eigenen Unvermögen das Pech dazu so ein bisschen. Mhm. Also ja, wir haben jetzt auch schon öfter Spiele gesehen, wo wir danach gesagt haben, ja, den Schuss macht er auch nicht immer. Das war bei Paulsen so gegen Leipzig. Das war auch in irgendeinem anderen Spiel. Ich weiß nicht mehr, gegen wen es war, aber es war noch ein Tor, wo wir gesagt hatten, hey, den macht er vielleicht einen von 10 davon. Und das ist halt das Ding. Ich weiß nicht, wenn man in so eine, ich würde jetzt nicht sagen Abwärtsspirale, aber schon in so einem, in so seinem eigenen Trott steht, dass dann halt auch noch Pech dazu kommt, beziehungsweise zumindest kein Glück sich ergibt, ist halt auch nicht gerade zuträglich.
Ich würde es jetzt mal mit nachlässig beschreiben. Ich glaube, das ist so das Wort, was am ehesten halt zutrifft. Wir sind halt zu nachlässig, sowohl in dem Rausarbeiten unserer Chancen, als auch im Spielaufbau, als auch im Verhindern der Torchancen der anderen.
Ja, und wenn du dann 3-2 führst, was halt echt schon das Spiel gedreht hat, dann darf dir halt sowas einfach nicht passieren. Und das ist ja das große Problem. Das darf dir nicht passieren. Natürlich, das ist eine Einzelaktion. Kruse ist ein toller Spieler. Wir hätten ihn alle gerne hier gehabt. Dies, das, anderes. Aber Fakt ist halt trotzdem, du darfst so eine Situation nicht entstehen lassen. Und da hat auch Durm ein bisschen zu weit weggestanden. Wie gesagt, wir haben alle ein ordentliches Spiel gemacht, ne? Und Kamada hast du ja eben schon gelobt in der Vorwärtsbewegung. Ja, man kann geteilter Meinung darüber sein, wie seine Defensivbewegung aussieht. Dann kann man auch ein härteres Urteil fällen, so wie du das gemacht hast, Dennis. Vollkommen in Ordnung. Aber es ist halt im Endeffekt so, der Kollektivverbund muss halt sehen, dass in der Folgezeit, wenn ich 3-2 führe, dass da überhaupt nichts mehr passiert. Und dann kurz nach dem eigenen Tor, dass sowas wieder passiert, ist halt extrem ärgerlich. Wie lange hat es gedauert? 2 Minuten, 3 Minuten? Das ist scheiße.
Fast gar nichts, ja.
Und das ist scheiße. Und das muss die Eintracht mal endlich mal über die Ziellinie retten, weil dann kommst du endlich auch wieder in einen anderen Trott. So ist es wie immer. Ja, klar, das sind Einzelaktionen. Aber du hast halt trotzdem ein paar Bundesligaspieler. Union Berlin, die Qualität haben. Union Berlin ist keine schlechte Mannschaft, das hast du gemerkt. Grüße nach Berlin. Da sind schon gute Leute dabei. Ja, ich meine, jetzt Andrich hat jetzt auch getroffen. Kruse ist natürlich ein geiler Fußballer. Abo Nini würde ich aber auch gerne haben, ja. Abo Nini, genau, würde ich auch gerne haben. Also da sind, oder Knoche hätte ich damals auch ganz gerne gehabt für unsere Innenverteidigung, wäre auch kein Schlechter gewesen, ja. Also da sind viele gute Leute dabei. Wir müssen die jetzt auch nicht größer reden, sind, aber du merkst, wenn du dann aber das 3-2-Führung machst, dann darfst du die nicht wieder zurückgeben und das nervt mich echt sehr.
Ich stimme dir vollkommen zu, dass die auch durchaus gute Fußballer haben, aber wenn du dir mal anguckst, so im Vergleich, wir haben einen Dost, wir haben einen Silva, wir haben einen Kostic, wir haben einen Hinteregger, einen Dika, Abraham, also wenn ich jetzt allein nur mal so diese Namenswertung gegeneinander antrete, haben wir schon eigentlich die Mannschaft mit dem höheren Potenzial. Du darfst dir da einfach die Butter nicht vom Brot wischen lassen. Ja. Und ich bleibe wieder bei dem Punkt, sowohl bei dem nach diesen 2 Toren, wie lange wir gebraucht haben, um da irgendwie reinzukommen, als auch nach dem Führungstreffer. Mir fehlt der Spieler auf dem Platz, der sie entweder alle zusammenfaltet und dafür sorgt, dass die direkt auf den Pott gesetzt werden und da ins Laufen kommen und nicht noch irgendwie 20 zusätzliche Minuten brauchen und hier Langpass-Festival spielen, um da irgendwie mal dann doch eine Chance irgendwie rauszuarbeiten, die by the way extrem geil waren, da können wir gleich nochmal drüber reden. Und auch nach der Führung die Mannschaft aber auch so dermaßen dann da in den Griff bringt, dass da eine gewisse Spannung drin ist. Mir fehlt dieser Führungsspieler, ich bleibe dabei.
Ich finde aber ganz ehrlich, diese Debatte immer wieder über Funkspiele, die geht mir auch richtig auf den Sack.
Ja, das ist wirklich Unsinn.
Und das ist wirklich Quatsch, weil wir haben so viele Spieler, die eine extrem hohe Qualität haben, auch eine Mannschaft zu führen. Abraham ist schon seit so vielen Jahren bei der Eintracht und wirklich Kapitän. Da brauche ich doch nicht nur bei der Eintracht brauche ich doch keine Führungsspielerdiskussion aufmachen. Das brauche ich bei Hinteregger nicht. Das ist auch ein Typ. Und wenn ein Hinteregger aktuell zu ruhig ist, weil er selber nicht an sein Leistungsniveau kommt, worüber wir reden müssen, dann ist es vollkommen okay. Darüber müssen wir reden, aber trotzdem hat er das Potenzial und Abraham hat es jahrelang ausgefüllt. Ich glaube beispielsweise, dass wenn Ilsanker weiter diese Sicherheit bekommt, der für mich ein ordentliches Spiel gemacht hat, an 2 Toren beteiligt war, wenn das so weitergeht, dann setzt er sich vielleicht wirklich fest und der ist nämlich ein Spieler, der ist nämlich gar nicht wortkarg und so weiter und so fort. Das ist auch ein sehr moderater Typ, aber da kann schon mehr passieren. Vielleicht müssen wir die jetzt noch kitzeln, aber das hängt nicht daran, dass wir eine Führungsspieler-Schwierigkeit bei der Eintracht haben. Das lasse ich wirklich wirklich nicht gelten. Es ist die Einstellung. Die Einstellung kommt, die Eintracht kommt nicht auf den Platz. Und vielleicht hängt es auch daran, dass Hütte, keine Ahnung, vielleicht die nicht auf den Punkt motivieren kann und die immer erst einen Klatscher brauchen, ja. Daran muss gearbeitet werden.
Okay, dann lasse ich mich da überzeugen und sage und stimme dir zu, dass wir Spieler haben, die es potenziell tun können. Dann sollen sie halt auch jetzt langsam mal damit anfangen, das zu tun.
Oh ja. Ich weiß genau, wohin du willst, René. Ich verstehe Marvin auch völlig, völlig richtig. Patricia, wie siehst du das denn auch mit der Position? Das ist eine Frage, die ich auch an euch alle stellen will. Nicht nur Patricia, aber Patricia spreche jetzt einfach mal direkt an. Kamada, in meinen Augen hat er wirklich nach vorne hin ein gutes Spiel gemacht. Diese Vakanz zwischen, ich sag mal, der Kamada-Position und dann Ilsanker und So, die ja oftmals in dem Spiel wieder dazu geführt hat, dann waren wieder was vertändelt, das war das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, wo man gesagt hat, wow, jetzt kommt wieder ein Gegenangriff, wir sind in der Vorwärtsbewegung und ein Kamada vertändelt den Ball oder setzt nicht so nach, wie er soll, jetzt wird's gefährlich. Kann man da im Endeffekt als Trainer im Endeffekt was, ja, ich nenne es jetzt mal, ändern an der Aufstellung oder ändern in der eher nicht an der Aufstellung, weil Ilsanker und Co. haben eigentlich kein schlechtes, an der Taktik was ändern, um dieses Problem abzustellen? Oder ist es was generell, du musst damit leben, wenn du Kamada stellst, dass du in der Defensive einfach sozusagen manchmal überrannt wirst? Wie seht ihr das?
Meinung, dann überlasse ich euch das Feld. Aber kurze Meinung, ich glaube, wenn du Kamada stellst, musst du genau damit rechnen, dass er 3 Modi hat, ja? Also entweder oder 2 bis 3 Modi. Entweder er ist total blass und reißt gar nichts, das hat er in Wochen zuvor schon oft genug gemacht, oder er ist offensiv gut hat dann aber in der Defensive noch Nachlässigkeiten. Das ist ein Modus, der uns schon gut gefällt. Aber wenn du diese Nachlässigkeiten hast, ja, oder siehst, dann musst halt die zwei hinter dir, müssen Ilsanker und So halt noch ein bisschen mehr aufräumen. Das heißt, die müssen wacher sein dafür, dass Kamada vorne gute Dinge machen kann, hinten gewisse Nachlässigkeiten hat. Oder du hast mal den ganz seltenen Kamada, der komplett durchregiert, wie er das genau vor einem Jahr beim FC Arsenal gemacht hat. Das passiert aber relativ selten. Und wenn Modus 2 am Start ist, musst du halt mit Ilsanker, So, jemanden, der alternativ verfügbar ist, musst du mit diesen beiden Personen versuchen, die Fehler so gut wie möglich von Kamada wegzuwetzen, weil auf der anderen Seite ist es so, dass es kaum Spieler mit der Genialität, potenziellen Genialität von Kamada gibt. Mein Take. Jetzt gerne. Was meint ihr?
Ja, absolut. Also ich bin da ziemlich nah bei Marvin. Also ich sehe das auch so, dass man halt schauen muss, dass es genug Spieler gibt, die hinter Kamada stehen, dass die das auch ein Stück weit auffangen müssen, weil es auch ihr Job ist. Also ein Sechser sehe ich auf der Sechs, weil er halt auch für Stabilität sorgen soll, was Hütter ja auch selbst sagt. Also er sagt, er stellt Ilsanker für Stabilität auf. Okay, dann will ich das auch sehen. Genauso ist dahinter noch eine Abwehrreihe mit Innenverteidigern, mit Außenverteidigern. Da sind genug Spieler, die verteidigen sollen. Das heißt, wenn Kamada einen Fehler macht, muss das potenziell erstmal nicht fatal sein. Das ist halt erstmal ein Fehler, den andere Spieler auffangen können und müssen. Und ich finde auch, dass man damit rechnen muss, dass halt Kamada eben diese Fehler macht. Die soll er wahrscheinlich zum Teil auch machen, weil ansonsten spielt er halt zu schüchtern. Dann macht er halt nicht diese Pässe, die vielleicht auch mal ein Risiko sind, aber wenn es gut geht, halt ne, zu einer Torchance führen oder eben zu einem Tor. Das soll er tun. Und ich glaube, da muss man ein Stück weit mit leben, dass da auch ja der ein oder andere Fehlpass dabei ist oder dass er sich verdribbelt. Das passiert auch bei anderen Spielern. Ich meine, jetzt bei der Hertha, ich kenne es von meinem Freund, der sagt auch immer, Kunja vertändelt auch so viele Bälle, aber trotzdem ist das ein Spieler, den man nicht missen möchte. Klar kannst du Kamada jetzt noch nicht auf die gleiche Stufe setzen, aber Kamada ist halt ein junger Spieler, der entwickelt sich. Und wir haben auch damals bei Rebic, als der neu war, bemängelt, dass er in der Defensive nicht genug macht, dass er eine schlechte Rückwärtsbewegung hat. Das hat man dann über die Jahre, beziehungsweise ja über die Zeit, auch in den Griff bekommen. Also man kann eventuell auch schauen, dass man da Kamada ein bisschen an die Hand nimmt und ihm sagt, hey, pass auf, nach hinten musst auch du mehr tun, damit das ganze Team davon profitiert. Und dann ist seine Arbeit in der Offensive vielleicht auch ein bisschen wertvoller, weil wir dürfen nicht vergessen, er ist der beste Vorlagengeber, glaube ich, der Liga, zusammen mit Lewandowski. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Also der tut schon viel da vorne. Es zahlt sich dann halt aber nicht aus, wenn ständig hinten Gegentore fallen.
Ja.
Ja, ich denke tatsächlich auch, dass du diese Schwäche sehen kannst und dass du von der Aufstellung und von der Spielausrichtung darauf reagieren kannst. Gerade auch, wenn du so gegen so Mannschaften wie Union spielst, wo du eigentlich da weißt, dass wenn die den Ball gewinnen im Mittelfeld haben, dass die schnell in die Konter gehen, dann lässt er halt einen mit 2 Meter Abstand hinterher gehen oder hinter Kamada bleiben, der im Zweifelsfall, wenn er den Ball verliert, dann da halt einfach schnell hingeht. Dann nimmst du halt den Ilsanker, der die Anweisung kriegt, so pass auf, wenn da einer sich den Ball von dem schnappt, dann säbelst du den halt einfach im Mittelfeld um. Rums. So, das kannst
kann
du das kannst
zweimal machen.
Ja, vielleicht nicht ganz so platt, wie ich das jetzt gesagt habe, sondern schon mit ein bisschen mehr Fußspitzen.
Verstanden,
Gefühl.
Ja, ich verstehe,
ja, meinst, ja. Und dann so ein bisschen da halt reingehen. Aber das ist ja durchaus was du taktisch irgendwie auffangen kannst. Weil wie Patricia schon so richtig sagt, dafür sind eigentlich die Offensivakzente zu wertvoll. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass du, wenn du ihn zu sehr in diese Defensivrolle jetzt mit aller Gewalt irgendwie reinzwingst, dass er dann das auch schnell so ein bisschen Spiellust verliert, und das willst du halt auf gar keinen Fall, weil wir haben halt auch sonst wenig Leute, die halt jetzt so gut da Tore vorbereiten können, wie wir es ja in dem Spiel, und dann können wir vielleicht über die Tore auch nochmal kurz reden, tatsächlich auch gesehen hast. Also allein diesen Pass dann zum Anschlusstreffer, zum 2-1, wie er den spielt, wobei ich mir immer noch nicht so ganz 100% sicher bin, ob er den tatsächlich so lang spielen wollte oder ob da nicht auch einfach an der Stelle tatsächlich Glück mit dabei war. Aber da allein die Idee zu haben, das Ding da so in diesen Laufweg da reinzuspielen, war schon ein sehr großartiger Moment, muss man sagen, oder? Was meinst du, Marvin?
Auf jeden Fall. Also ich finde, die Tore, die von der Eintracht gefallen sind, das waren auch relativ hochklassige Tore. Und du hast natürlich da wieder die Qualitäten eines Kamada auch gemerkt. Ich bin vollkommen bei dir. Offensiv ist das halt ein extrem guter Spieler mit sehr, sehr viel Klasse. Wie gesagt, es müssen andere Dinge noch feingeschliffen werden und er ist noch nicht fertig an seiner Entwicklung. Aber das war, wie das Videos bei dem 1-2 gesehen hast, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und auch in der Folgezeit. Da offensiv ist er halt einfach präsent und da tut er uns wirklich gut.
Bin ich bei euch? Ich muss nur tatsächlich sagen, dass ich, als ich das Spiel im Live-Bild gesehen habe, habe ich wieder geflucht, weil ich gedacht habe, er hat den Ball zu lange gehalten, hat den Pass-Zeitpunkt verpasst gehabt. Also aus dem Live-Bild direkt habe ich erst mal gedacht, oh nee, jetzt hat er sich festgelaufen, dann macht er noch diesen genialen Moment und zieht den Ball wirklich da zu Silva durch. Kann man auf jeden Fall überhaupt nicht drüber streiten, war eine geniale Situation, auf jeden Fall. Eine Sache, die ich noch zu dem Punkt habe mit der Ausstellung und was ich jetzt schon öfter gehört habe, ist zumindest, dass Leute gesagt haben, durch dieses System, dass Kamada eben doch ab und an dann den Ball verliert, verlieren wir eine Stärke, indem wir unsere Außenverteidiger nicht so an die Grundlinie oben, also an die gegnerische Grundlinie schicken können, wie wir das normalerweise vielleicht als starkes Mittel in der Vergangenheit manchmal zumindest genutzt haben oder versucht haben zu nutzen, weil du eben, ich glaube, ich weiß gar nicht, Patricia, Marvin, ihr habt das ja gesagt, du ein gewisses Bulk- und Defensivpotenzial brauchst, um eben genau diese Situation ja auch bereinigen zu können. Wenn eben der Ball verloren geht, kannst du nicht sagen, jetzt alle nach vorne und gib ihm und da wird schon nichts passieren, sondern du musst ja irgendwo schon auch immer mal damit rechnen, dass eben so Bälle vertändelt werden. Und ob das dann nur die 2 Sechser verteidigen können, du musst ja schon so ein bisschen kollektiv, finde ich, ist ein Argument, was man, ich muss sagen, ich bin selbst erstmal nicht so drauf gekommen, habe dann gedacht, ja, stimmt eigentlich, das fehlt im Moment so ein bisschen, habe das eher auf fehlende Fitness geschoben, aber vielleicht ist es auch ein taktisches Mittel. Wie seht ihr das denn? Dass die Außenverteidiger im Moment, weil wir sehen ja kaum noch einen Ball, dass mal die Außenverteidiger zur Grundlinie laufen und dann von da eine Flanke kommt, sondern wir haben wieder das System, wir haben wieder diese Flanken aus dem Halbfeld oder wir spielen sehr viel über die Mitte, ihr habt es ja schon richtig gesagt, Kamada, was er ja auch stark macht und so weiter. Ist das ein Problem, was wir haben, was vielleicht auch einfach mit dem System zu tun hat, dass wir da so ein bisschen auf Sicherheit stellen müssen? Oder woran liegt es vielleicht?
Ich verstehe dich jetzt so, dass du meinst, dass das quasi die Reaktion auf, was wir gerade eben gesagt hatten, auf dieses tendenziell Kamada verliert schnell einen Ball,
Vielleicht dann nicht nur Kamada an der Position festmachen, aber ja, um dem auch diesen Spielraum zu geben, dass er so geniale Momente auch mal ein bisschen den Ball halten kann, musst du immer damit rechnen, dass du den Ball verlierst und dadurch vielleicht
deswegen,
dann genau wie du sagst, ja.
Die
ja,
Außen ja. Nicht so weit hochziehst oder halt eben aus einer tieferen Position starten lässt, um im Zweifelsfall, falls der Ballverlust im Mittelfeld ist, schnell drauf reagieren zu können und nicht in so eine Überzahl oder Unterzahl.
So war die Argumentation von denen, die gesagt haben, wir stellen im Moment, weil da war so die Frage, warum haben wir überhaupt keine Läufe mehr an die Grundlinie von unseren Außenverteidigern? Ich habe es mit Fitness begründet, aber jetzt in der Diskussion ist mir aufgefallen, vielleicht liegt es auch daran.
Muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich nicht so explizit drauf geachtet, wäre allerdings für mich eine logische Erklärung. Könnte man tendenziell im nächsten Spiel mal drauf achten, wenn das nächste Spiel nicht gegen Dortmund wäre, wo sowieso ja irgendwie komplett andere, da sind die Würfel ja komplett anders gefallen, von daher da wahrscheinlich nicht, aber könnte tatsächlich eine Variante sein, um da so ein Stück weit drauf zu reagieren. Aber dann, ich bin der Meinung, wenn das das Thema ist, dann könntest du wahrscheinlich auch mit den beiden Sechsern da agieren, die sich halt einfach zurückfallen lassen. Dann hast du ja immer noch fünf Leute da hinten und wir haben ja schnelle Außen. Ich sag mal, Kostic, so schnell wie der vorne ist, ist er ja auch schnell wieder hinten. Also weiß ich nicht, ob man das tatsächlich an der Stelle machen müsste, aber ja, würde ich in Zukunft mal drauf achten. Ich weiß nicht, Marvin, Patricia, habt ihr da eine genauere Idee dazu?
Also ich fand, dass Kostic das ein oder andere Mal das schon probiert hat in dem Spiel, in dem er jetzt wieder zurückgekehrt ist. Ja, gab es die ein oder andere Flanke. Aber bei Durm ist natürlich auch, muss man sagen, keine Ahnung, habe ich jetzt auch nicht so viel Qualität in den Flanken in der letzten Zeit. Natürlich jetzt erst zwei Spiele gemacht, die waren auch beide solide. Aber da ist natürlich auch, du hast ja keine gleichwertigen Außen aktuell. Natürlich, ich bin froh, dass Kostic wieder da ist. Aber wenn wir das alles vergleichen mit der Topzeit von Da Costa, der aber auch Millionen Flanken geschlagen hat und dann waren halt auch vier ganz gut oder so, weil er krasse Flankenhäufigkeit hatte, das hast du jetzt halt auf der rechten Seite einfach nicht. Und dadurch ist es so, dass du ein anderes Spielkonzept auch bemühst, gerade wenn du halt auch mit, wenn du halt dieses Spiel so, Konzept so wählst. Patricia, siehst du es anders oder what's your take?
Ich sehe das ähnlich. Also ich finde auch, vor allem auf der rechten Seite hat man eben nicht so diesen Spieler, das war halt zu der Zeit noch Da Costa, der das halt recht häufig gemacht hat. Touré macht das zu gewissen Teilen auch. Durm halt finde ich eher weniger. Habe jetzt nicht so krass drauf geachtet, aber ich habe wirklich das Gefühl, wenn Durm dort spielt, ist es noch viel seltener. Und Kostic war jetzt zuletzt erstmal raus auch. Deswegen weiß ich halt nicht, wie das gewesen wäre, auch wenn er durchgespielt hätte. Zudem überlege ich auch, man will ja auch nicht mehr so ausrechenbar sein. Und das Problem war ja bei der Eintracht, dass man wusste, die kommen über die Außen, vorzugsweise über Kostic und Flanken rein. Und ich weiß halt nicht, ob das vielleicht dann auch so eine Ansage ist, hey, jetzt haben wir einen spielstarken Zehner, beziehungsweise halt Mittelfeldspieler wie Kamada. Vielleicht machen wir jetzt nicht ständig diesen Lauf über außen mit den Flanken, sondern nur noch ja punktuell, wo es passt. Und ansonsten versuchen wir auch ein bisschen durch die Mitte zu spielen. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass es halt sich ein bisschen mehr verteilt und es dadurch nicht mehr so auffällt, weil das war ja schon sehr, sehr extrem letzte Saison. Da hat man ja mit Abstand die meisten Flanken geschlagen.
Ja, ist korrekt.
Guter Punkt, ja.
Ja, könnte tatsächlich dann auch dann eher so ein Thema zu sein, dass man es dann eher spielerisch lösen will, womit man ja auch durchaus mehr Chancen haben kann, als jetzt mit irgendwie 200 Flanken, wenn man das richtig macht. Ja,
ja, besonders in der Ausrechenbarkeit. Also ja, auf Flanken stellt man sich halt sehr, sehr schnell ein.
Ja, zwei hochgewachsene Innenverteidiger, die hinten im Zweifelsfall alles rausköpfen und wie du schon sagst, im Zweifelsfall haben wir dann diese Linkslastigkeit über Kostic, dem stellst du zwei auf die Füße und dann hast du das Thema halt auch komplett irgendwie dicht gemacht und dann fällt uns wieder nichts anderes ein, als irgendwie langer Hafer nach vorne und ja, es ist halt auch schnell zu verteidigen an der Stelle.
Aber das Ärgerliche ist halt, wie gesagt, auch einfach nicht nur, dass wir machen ja die Tore, ne? Und zuletzt, das hat ja auch immer wieder gut funktioniert. Das Problem, was ich halt dann tatsächlich einfach eher sehe, ist, dass wir zu viele Gegentore bekommen. Und da ist halt schon die Frage, warum bekommen wir so viele Gegentore und wann und wie können wir das endlich mal abstellen? Weil die Unentschieden, ne, gut, jetzt gegen, natürlich könnt ihr immer individual klasse Tore passieren. Also, ja, klar, Kruse kann kommen. Natürlich ist Leipzig mit einer Qualität ausgestattet und über die Bayern brauchen wir nicht sprechen, aber auch so kassiert die Eintracht momentan einfach viel zu leicht, viel zu viele Tore und da müssen die wirklich ran und da ist es auch nicht nur okay, wenn ich sage, ja, das sind so, die haben alle, die sind so klasse Spieler, ja, es ist schön, aber das interessiert mich nicht. Du musst jetzt wirklich mal sehen, dass du auch, ich glaube auch Kevin Trapp natürlich, der jetzt einmal irgendwie auch daran beteiligt war, der hat auch keinen Bock, die ganze Zeit so viele Gegentore zu fressen. Das ist momentan, wenn du dich in weiter oben positionieren willst, es ist einfach schwierig.
Ja, stimmt schon.
Völlig richtig, ja.
ist halt dann auch wieder die Frage, da könnten wir jetzt auch wieder so ein Stück weit diese Systemfrage auch stellen, ob vielleicht dann das Mittel gegen viele Gegentore das Umstellen auf ein System mit Viererkette ist.
Ich glaube nicht, dass es am System hängt. Ich glaube wirklich, dass viel mehr, die, vielleicht müssen die noch öfter so zusammenspielen, ich bin mir gar nicht so sicher, ja, aber die müssen, ich meine, sie spielen ja alle oft, keine Ahnung, ich bin momentan echt ein bisschen ratlos. Ich glaube nicht, dass das an dem System hängt. Ich meine, du musst ja auch das eine oder andere musst du jetzt hier wechseln. Ne? Ist ja klar, dass Hasebe vielleicht nicht mehr die ganze Zeit spielt, ja, weil der halt auch schon ein bisschen älter ist. Es gibt bald einen Wechsel. In einem Dreivierteljahr ist er weg. Auch über Abraham, der wird im Winter gehen, müssen wir uns Gedanken machen. Das heißt, du musst die schon neu strukturieren, ja. Deswegen ist es gut, dass ein Dicker spielt. Aber Hinteregger hast du da auf der zentralen Position, muss ich sagen, macht er noch keinen wirklich guten Eindruck, ja. Also vielleicht ist es gerade so in der Defensive, dass die noch nicht wirklich in die Saison wiedergekommen sind.
Ja, aber gerade wenn du jetzt den Punkt anführst und sagst, Abraham ist im Winter weg, Hasebe hat noch ein Dreivierteljahr, dann musst du ja jetzt auch so ein Stück weit in diesen sauren Apfel beißen und einfach sagen so, okay, wenn Hinteregger unser Führungsspieler in der Abwehr da hinten drin ist und wir brauchen ihn als steuerndes und rückendeckendes Element in der Mitte, dann musst du ihn halt auch irgendwann auf dieser Position spielen lassen, damit er da halt reinkommt und die Leute halt links und rechts davon dann halt auch irgendwie so langsam sich daran gewöhnen, dann musst du da jetzt irgendwie durch.
Theoretisch schon.
Und die Alternative ist, jemand anderen dahin zu stellen, ne? Und
die Alternative ist, jemand anderen dahin zu stellen, den wir jetzt ja nicht haben. Dann wäre ja die Alternative drauf, Hasebe zu setzen und darauf zu hoffen, dass er dann doch mehr Spiele konditionell durchhält, und den in die Mitte zu setzen und dann halt außenrum ein bisschen zu rotieren. Ja, dass du links davon ein dicker Hinteregger sich ein bisschen abwechseln lässt, vielleicht Abraham sich mit, weiß ich nicht, Touré oder auch Tuta mal ein bisschen wechseln lässt. Das kannst du dann diese Saison noch irgendwie durchziehen und dann fängst du halt in der neuen Saison wieder komplett von vorne da hinten an mit neuen Spielern. Kannst du auch machen. Weiß ich allerdings nicht, ob das halt tatsächlich so ein bisschen die Strategie ist. Ich würde jetzt mal
kann fast dir aber halt generell eh passieren, weil du ja eventuell auch Hinteregger verkaufst und so weiter. Ich bin halt doch eher, ich muss tatsächlich sagen.
Jetzt willst du hier aber ganz so pessimistisch unterwegs sein, ne?
Ja, ich will nicht pessimistisch sein, aber ich muss tatsächlich sagen, man merkt halt, man muss hier so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu lang in die Zukunft schaut, denn es ist ja schon erschreckend, wie schnell das dann doch wechselt und wie wir sehen, wir brauchen anscheinend doch ständig Geld. Total traurig wäre ich auch, wenn hier vorne, höre ich ja jetzt ständig, zumindest ist es ja sehr präsent, oh Silva, jetzt schießt er sich hier doch in die ganzen Bücher und mal sehen, ob die Eintracht den im nächsten Sommer überhaupt noch halten kann, wo ich sage, okay, also dann wird es aber ja wirklich schon wieder spannend. Da hast du halt, klar, das ist vielleicht das Ziel, Löse zu machen und hier gut die Spiele sozusagen ranzuführen. Trotzdem muss natürlich aufgepasst werden, dass wir auch in hier und jetzt erreichen, was wir erreichen können. Ich bin auch dafür, junge Spieler aufzubauen. Ist Hinteregger aber einer von den jungen Spielern eigentlich ja nicht, sondern er ist ja etabliert, er ist Dings. Das ist für mich schon ein ausgeprägter Spieler, der auch seine Qualitäten schon gezeigt hat, der im Endeffekt auch auf etlichen Zetteln schon draufsteht und uns vielleicht, wenn alles schlecht läuft, natürlich auch verlassen wird. Auf der anderen Seite muss man dann schauen, wenn man wirklich hier Perspektivspieler heranführen will, finde ich, ist dann Hinteregger auf der Hasebe-Position nicht unbedingt vielleicht der Ideale. Keine Ahnung, ob Tuta das machen kann. Wahrscheinlich nicht. Dafür ist er wahrscheinlich wirklich noch zu grün in den Ohren. Aber das wäre für mich dann eher so eine krasse oder Endika auf der Position von Hasebe. Das ist was, da wird ja richtig perspektivisch und da wird probiert. Hinteregger ist für mich eher sowas. Das ist momentan, er macht's halt auch nicht so wirklich gut, er fühlt sich nicht wohl, ne? Sein Potenzial wird momentan in der Saison jetzt nicht mal so richtig abgerufen. Wir reden immer davon, es ist vielleicht nur eine Übergangssaison. Ja, es nervt mich so ein bisschen. Das ist so ein bisschen schade. Ich bin da einfach nicht glücklich mit der Situation, wie es momentan ist. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch alleine, aber ich hätte eigentlich dann gerne, wenn ich diesen krassen Wechsel und ich will Spiele heranführen und ich will das hier jetzt noch so ein bisschen nutzen, dann müsste es für mich krasser sein, dann ist Hinteregger für mich nicht die richtige Position in der Mitte als Hasebe-Ersatz, aber gut, muss man jetzt gucken und mal sehen, vielleicht spielt Hasebe ja auch am Wochenende wieder, weil er jetzt wieder fit ist und hat sich wieder alles erledigt. Aber wenn das jetzt wirklich der Plan sein soll, hier mit dieser Dreierkette, die ja sowieso nur bis Ende des Jahres dann bestehen bleibt, kann ich es mir also auch wieder nicht vorstellen. Das halt, da musst du wieder rotieren und so weiter und so fort. Also Ich bin einfach nicht glücklich. Sorry.
Du musst dich nicht für entschuldigen. Ich glaube, so richtig glücklich ist da gerade aktuell keiner. Keiner von uns, sowohl was so das Potenzial der Einzelnen oder die Potenzialnutzung der Einzelnen als auch die Ergebnisse in die Saison bislang angeht. Ja. Habt ihr noch was zur Union, was ihr ansprechen wollen würdet?
Nö, also ich jetzt nicht mehr. Ich denke, wir haben ausführlich die Situation behandelt. Ja. Am Ende bleibt ein Punkt, Platz 9. Aber für mich ist es irgendwie so ein bisschen noch ein bisschen trügerisch, ja, weil natürlich ist der Anschluss gehalten an oben, du hast nur 4 Punkte Abstand auf Union, es ist, ja, kann man alles schön reden, aber Fakt ist, es wird nicht leichter jetzt und es wird immer schwieriger auch den Anschluss zu halten. Das machst du nicht dauerhaft mit einem Punkt. Und ich hoffe, dass intern das schon klar ist, dass dann auch jetzt wirklich mal wieder ein Dreier her muss, natürlich gegen Dortmund. Ja, darüber brauchen wir jetzt nicht reden, aber spätestens gegen Wolfsburg gibt es eine neue Chance, sag ich mal, aber mal abwarten.
Doch, genau, über Dortmund müssen wir an dieser Stelle reden. Das ist nämlich das nächste hier in unserer Tagesordnung für heute. Ja, Dortmund spielte am vergangenen Spieltag gegen Köln, die bislang, glaube ich, bis dahin noch kein einziges Spiel gewonnen hatten. Und dann ausgerechnet gegen Dortmund nach zwei Standardsituationen Tore schießen. Dortmund hatte, soweit ich das in der Nachschau verfolgen konnte, doch die deutlicheren Torchancen, hat aber irgendwie an dem Tag gar nichts gemacht. Außer dass Thorgan Hazard dann tatsächlich noch ein Tor geschossen hat, der, glaube ich, sogar eingewechselt worden ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, und ist jetzt damit unser nächster Gegner. Und wenn ich dann denke, wir haben gerade eben drüber gesprochen, ob unsere Abwehr gerade so richtig da aufgestellt ist und Potenzial entfaltet. Und dann hast du auf der anderen Seite dann so diese Kombination Sancho, Haaland, Reus, Brandt, die da auf dich zurollen. Oh, da wird mir so ein bisschen, ich sag mal so, da kriege ich ein bisschen Respekt durchaus davor. Patricia, wie viel Respekt hast du, wenn wir auf dieses Spiel gucken?
Ja, mir passt das halt gar nicht, dass sie gegen Köln verloren haben, weil ich jetzt irgendwie so die Angst habe, okay, Dortmund ist ja eher so eine inkonstante Mannschaft, da passiert sowas mal, aber das passiert halt nicht 2-3 Wochen hintereinander, idealerweise, für aus Dortmunder Sicht. Und ich habe halt irgendwie so ein bisschen Angst, dass wir dieses Comeback-Spiel sein könnten, wo man dann halt sagt, ach ja, Haaland hat mal wieder Bock, schießt irgendwie 3 Tore und ja, keine Ahnung, vielleicht darf irgendwie noch jemand ein Tor machen, dann steht es da 4-0 und darauf habe ich halt gar keinen Bock. Andererseits habe ich die Hoffnung, es ist ja Champions League Woche. Mhm. Vielleicht haben die doch dann ein bisschen müdere Füße und Beine als angenommen und es wird dann nicht ganz so, ne? Schwierig. Also schwierig wird so oder so, aber vielleicht müde Dortmunder sind immer noch besser als komplett fit und mit einem Haaland, der irgendwie gerade richtig Bock hat und ja. Deswegen, das ist meine Hoffnung. Ansonsten sehe ich da, also müssen wir realistisch sein, Dortmund ist halt eine komplett andere Nummer und im Gegensatz zur Eintracht haben die auch einige Ideen und einen sehr, 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 sehr effizienten Sturm. Also
gerade der Vollständigkeit halber, Dortmund morgen Abend gegen Lazio, Erster in der Champions League-Tabelle gegen den Zweiten. Ich glaube, Brügge kann noch so ein bisschen rankommen, aber so wirklich denen da die Punkte wegnehmen, können die denen auch nicht. Also für die geht es halt wirklich nur noch um Platz 1 oder 2. Ist halt die Frage, mit wie viel Motivation und Reiz die dann da jetzt in dieses Ding halt reingehen. Ne?
Kann ja auch wichtig sein, ne?
Kann je nachdem auch wichtig sein, das ist in der Tat korrekt. Ja.
Aber Patrizia, du hast doch eigentlich schon alles richtig gesagt. Marvin, willst du erst noch mal was dazu sagen?
Ich kann mir vorstellen, dass die Frage der Motivation halt bei der Eintracht wieder gar kein Problem sein wird. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass gegen Dortmund, wir dürfen auch nicht vernachlässigen, okay, wir haben jetzt wieder keine Fans, das ist halt, ne? In einer normalen Saison würden wir gegen Dortmund zu Hause ein ordentliches, wahrscheinlich sehr knackiges Spiel erleben, weil die Heimspiele gegen Dortmund waren regelmäßig, da gab es regelmäßig richtige Feuerwerk von beiden Mannschaften und nicht selten hat die Eintracht auch gewonnen. Also wenn Ähnliches wieder repliziert werden könnte, dann könnte ich mir auch sogar, keine Ahnung, wir haben jetzt mal 3-3 gespielt, vielleicht gibt es ein 4-4 oder was weiß ich, ein 2-2, da geht wieder einiges. Ich glaube, der Faktor Motivation und der muss da sein bei der Eintracht und ich hoffe das auch, dass es der Fall ist. Und wenn sie das halt nicht verschlafen, dann ist dann durchaus ein Punkt drin. Aber ihr habt natürlich recht, rein von dem, was auf dem Blatt passiert, ist es natürlich schon so, dass Dortmund deutlicher Favorit ist. Ich ärgere mich tatsächlich immer wieder über die Dortmunder, die in entscheidenden Situationen, ja, natürlich sagen, jetzt kommt wieder jeder und sagt, nein, aber der Favre verliert doch eh selten und so weiter und so fort. Jetzt hat er einmal verloren. Ja, aber es ist tatsächlich so, du darfst dir keine Ausrutscher erlauben, wenn du irgendwie realistisch die Meisterschaft anpeilen willst. Und das will Dortmund. Und dann darfst du halt nicht gegen fucking Köln verlieren. So aus dem Haus. Das ist halt das Problem. Das haben sie jetzt gemacht. Deswegen führe ich das als Kritikpunkt hier einfach an. Aber es ist auch klar, Lightning doesn't strike twice. Also insofern weiß ich schon, dass das gegen Dortmund eher nicht so wird, dass wir gewinnen werden.
Ja, ihr habt es ja wirklich schon richtig angesprochen. Dortmund hat natürlich da auch, ich habe nur eine Szene, habe ich gesehen in der Zusammenfassung, dass Haaland, glaube ich, in der Nachspielzeit noch komplett, also zumindest relativ frei, noch einen Ball verschossen hat. Das macht er in, was weiß ich, 10 Spielen passiert das einmal, wie wir vorhin den Vergleich ja schon hatten. Das ist dann halt leider jetzt gegen Köln passiert, nicht im Spiel gegen die Eintracht. Das nervt mich auch. Das sind so die Sachen, die kommen natürlich dann mit umso mehr Motivation zu uns. Und,
ich wollte gerade sagen, also du kannst auch davon ausgehen, dass Haaland ein Spieler ist, der extrem hoch motiviert ist und dass den solche Dinge extrem nerven. Der hat definitiv keinen Bock, gegen uns so ein Ding irgendwie zu vergeigen. Im Gegenteil, der ist wahrscheinlich so motiviert bis unter die Haarspitzen, dass der eher 3 bis 5 Buden an dem Tag machen will, als irgendwie einen Ball daneben zu zimmern.
Und ja, das ist eigentlich aber der Vorteil für uns. Sorry, ja genau, Patricia, du erst.
Nee, sag du, das passt besser, glaube ich, ja.
Also ich muss sagen, das ist eigentlich das, wo ich unsere Chance drin sehe. Wenn natürlich die Mannschaft so ein bisschen, und das ist vielleicht, das ist meine Hoffnung, dass ein bisschen überpaced wird oder dass es tatsächlich Spieler sind, die dann auch mal einen Schritt zu viel, vielleicht auch mal dieses zu egozentrisch, will jetzt aber noch ein Tor machen, was ja eigentlich dann auch den Dortmunder Stil so ein bisschen ausmacht, dieses ich spiele nochmal rüber und dann macht eben der andere das Tor, ich bin nicht so egoistisch, dass das eventuell durch dieses, ich bin jetzt gekränkt und will jetzt unbedingt 4, 5 Tore machen gegen die Eintracht, weil gegen Köln habe ich mal nicht getroffen. Hoffe ich einfach drauf, das ist meine Hoffnung, dass einfach dadurch ein paar Situationen entstehen, wo wir dann vielleicht auch mal in einem Gegenstoß was machen können. Genug Räume werden wir haben, weil wir garantiert nicht das Spiel machen müssen. Wir müssen einfach gucken, dass wir wieder dieses schlaue Ball erobern und dann wirklich Situationen effizient ausspielen. Und das hoffe ich einfach, dass da einfach die Bälle, ich wünsche mir, dass ein Dost einfach wirklich mal wieder aus allen Chancen, die er hat, dann auch die Tore macht. Das Silva, wow, guckt euch doch mal an, das waren doch wirklich die Situationen, die er da gemacht hat. Es war klar, das eine umläuft er schön, den Torwart, bei der anderen Situation, wenn er so den Kopfball gewollt hat, da sagt doch jeder, geil, was eine Qualität. Das will ich einfach sehen. Und wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Kamada, dann soll er halt mal nicht diese Sinnlos-Bewegung nach vertändeln die Bälle, dass Dortmund uns dann auch noch überrennt. Aber das wird hier wahrscheinlich gar nicht so die Rolle spielen, denn Dortmund wird so oder so das Spiel aufdrücken. Und wir müssen einfach die Situation, die wir bekommen, und da werden sich einige Situationen auftun.
Ja, definitiv.
Denn auch Dortmund ist nicht perfekt. Die müssen wir einfach effizient ausnutzen. Und dann, Marvin, du hast richtig gesagt, so Spiele an der Motivation darfst du auf keinen Fall haben. Wir müssen richtig geil drauf sein. Mann, Dortmund, dann brauchst du keinen Motivationsredner in der Kabine, sondern die müssen eh alle brennen und müssen sagen, wow, heute habe ich richtig Bock, Fußball zu spielen. Da hoffe ich einfach drauf, dass das dann auch so ist und dass wir nicht wieder die ersten 20 Minuten verschlafen, weil dann kann es gegen Dortmund wirklich schnell auf 4-5-0 auch nach 20 Minuten schon stehen. Also das darf nicht passieren.
Patricia, du wolltest noch was ergänzen.
Ja, das ist halt wirklich, wie ihr sagt, es kommt halt einfach drauf an, in welche Richtung das auch bei den Dortmundern kippt. Also wird das so eine Motivation sein, zu sagen, hey, wir haben gegen Köln verloren jetzt und jetzt zeigen wir nochmal alles und ist das dann umgemünzt in totale Energie und die schießen die Eintracht am Ende richtig ab, weil die haben schon auch den Druck jetzt, weil zweimal hintereinander dürfen die möglichst nicht verlieren, um da oben konkurrenzfähig zu bleiben. Andererseits kann das halt natürlich, ist es halt Druck, also und das sind auch nur Spieler, sind auch nur Menschen, die können da auch dran so ein bisschen zu nagen haben und dann sieht das vielleicht doch, ja, durch diesen ganzen Druck schlechter aus, als es sein müsste, weil das Potenzial, wir wissen es alle, die Mannschaft ist einfach nominell schon viel stärker. Heißt aber nicht, wenn die im Kopf nicht ganz da sind oder wenn die irgendwie auch ihre Sorgen haben, dass das nicht auch der Eintracht in die Karten spielen kann. weil der Druck bei der Eintracht ist in dem Fall ja weg. Also die Eintracht hatte die ganze Zeit jetzt Druck gegen die kleineren Mannschaften wie Union, wie Bremen, zu sagen, hey, da müssen jetzt endlich mal 3 Punkte her. Das wird jetzt gegen Dortmund niemand sagen. Niemand wird sagen, 3 Punkte müssen her. Es wird heißen, ja, wir gucken mal, natürlich ist Dortmund Favorit, aber auch wir haben unsere Chancen und vielleicht ist ja ein Punktgewinn drin. So, und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und ich glaube, das kann auch der Eintracht und den Spielern gerade helfen, so ein bisschen entspannter in ein Spiel reinzugehen. Ob es am Ende was wird, ja, das werden wir dann sehen. Aber ja, vielleicht hilft es ja, da mal so ein bisschen diesen Druck rauszunehmen.
Da stimme ich dir zu. Das ist tatsächlich auch der Punkt, der mich so ein bisschen noch an dieses Spiel glauben lässt, weil wir ja gerade auch in dieser Saison gezeigt haben, dass gegen so Spieler, die uns Raum geben, wo es auch vielleicht auch Spaß macht, mitzuspielen, wo nicht so der Druck da ist, wir uns durchaus leichter getan haben. Dann gucken wir mal auf Leipzig, da waren ja auch 90 Minuten Spannung in dieser Mannschaft drin. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man sowas gegen Dortmund tatsächlich einfacher kreieren kann, als jetzt am vergangenen Wochenende da gegen Union oder auch gegen so Mannschaften wie Stuttgart, Bielefeld, whatever, was mich halt zumindest noch so ein bisschen hoffen lässt, dass wir zumindest Akzente dagegen setzen können.
Ja, du musst
auch. Bei der Eintracht ja auch oft, also wie Marvin schon vorhin angesprochen hat, das kann halt schon viel auch an der Einstellung liegen. Ja. Und ja, wenn die da ist, dann kann da auch direkt das Spiel mal ganz anders aussehen.
Ich will auch nicht glauben, dass es mehr ist. Also hört sich jetzt so an, als würde ich jetzt hier die tiefen Geister beschwören. Aber ich glaube weiterhin an das Potenzial und an die Qualität dieser Mannschaft. Ja, da bin ich von überzeugt.
Sie zeigt es ja auch. Sie zeigt es doch, wenn sie einen Rückstand von 2-0 aufholt gegen Union. Das musst du auch erstmal machen. Union ist eine Mannschaft, die kann stabil stehen, die kann eklig zum Spielen sein. Klar, diese Saison spielen sie ein bisschen anders, die haben sich weiterentwickelt. Aber trotzdem, wenn die 2-0 führen, ist das auch nicht einfach mal easy gemacht, dass du da wieder zurückkommst und am Ende steht es 3-2 sogar.
Ja.
Also das musst du auch erstmal machen und die zeigen es ja. Die haben es auch phasenweise in der zweiten Halbzeit dann gegen Stuttgart gezeigt. Die Eintracht kann spielen und sie hat auch das Potenzial, sie muss es halt abrufen und wie Marvin sagt, das ist dann auch viel Einstellungssache.
Ja. Ja, du kannst dich halt auch einfacher belohnen, ja, mit guten Akzenten, indem du vielleicht ein Tor machst, indem du aber auch, könnte ich mir durchaus vorstellen, als ambitionierter Innenverteidiger einfach mal sagst, so, heute habe ich Bock, dem Haaland mal so richtig in die Suppe zu spucken und den halt einfach mal 90 Minuten konsequent zu nerven und auf den Füßen zu stehen. Das ist halt eine ganz andere Motivation, die du dann halt auch dir da selbst geben kannst. Und das ist halt auch tatsächlich das, was ich glaube, was uns da noch so ein bisschen tatsächlich an diesen Punkten kratzen lässt.
Perspektivischer weiterer Effekt ist natürlich die Tatsache, dass jetzt jemand mit Kostic halt wieder zurückgekehrt ist, der unabhängig davon, wie die Saison der Eintracht verläuft, natürlich auch ein Interesse daran hat, sich weiter zu positionieren. Denn wir hatten uns im letzten Sommer waren wir schon einigermaßen froh, oder waren sehr froh, dass er bei uns geblieben
ist.
Ja,
ist korrekt.
Es hat jetzt äußere Umstände vielleicht auch gehabt, dass niemand bereit war, das Geld zu bezahlen, was momentan so rumgefloatet wäre für ihn. Das kann sich jetzt im Sommer dann auch wieder ändern. Ich glaube, er will seine Karriere perspektivisch nochmal auf ein neues Niveau bringen. Aber dafür ist es unerlässlich und es ist ganz, ganz wichtig, dauerhaft für die Qualität zu zeigen. Das heißt, und gerade gegen so Gegner wie Dortmund stehst du ein bisschen im Schaufenster. Und auch hier, ich hoffe einfach an die einzelne Motivation der einzelnen Spieler und glaube auch, dass sie es auf die Straße bekommen. Und wenn, dann wird es ein geiler Kick. Und dann sehen wir die Eintracht wieder in Full Effect, in all der Qualität, die sie haben kann. Denn das Potenzial ist da. Und gleichzeitig muss es auch. Es muss ja am Ende auch irgendwie funktionieren. Denn wir können uns allein aus finanzieller Sicht wahrscheinlich auch nicht mit unteren Tabellenregionen zufrieden geben. Denn dann wird es wieder schwierig. Denn Corona ist leider noch nicht vorbei. Und alle Vereine werden, nicht alle, einige, 3, 4, denen ist es scheißegal, aber alle anderen werden Probleme bekommen. Und was kann beispielsweise Gladbach froh sein, dass die momentan Champions League spielen und dort auch gut spielen? Sonst wird selbst für die das Nummer 1 Vorbild für die Frankfurter Eintracht, auch durchaus realistisch, irgendwie mit ein bisschen Augenzwinkern, dann wäre es auch für die schwierig. Und das ist genau der Punkt. Die Eintracht darf nicht zu weit von da oben weggleiten, sondern muss sehen, dass sie möglichst viel generieren kann. Und für die Einzelspieler auch.
Das ist korrekt. Dann lass uns doch mal auf die Aufstellung gegen Dortmund gucken. Was glaubt ihr denn, mit welcher Aufstellung wir da unterwegs sein werden? Abwehr wieder, also Trapp setze ich jetzt einfach mal voraus, brauchen wir nicht drüber reden. Abwehr, gleiche Konstellation wie gegen Union mit Ndicka, Hinteregger und Abraham, oder sehen wir da schon die erste kleine Rotation? Patricia, was meinst du? Meinst du nicht?
Also ich glaube gegen, wobei vielleicht
Hasebe zurück, oder? Ja, genau.
Das kann ich mir auch vorstellen.
Und Hasebe dann in der Mitte und auf links dann
Ndicka fliegt raus, Hinteregger und Abraham wahrscheinlich dann.
Wobei ich das irgendwie auch ein bisschen unfair finde, oder? Weil Ndicka hat schon echt gute Leistungen gebracht und Hinteregger halt jetzt kein Angriff auf Hinti. So, das ist auch einer meiner liebsten Spieler, aber die Leistungen waren ja zuletzt doch so ein bisschen wackelig und ich fände das halt sehr, sehr unfair Ndicka gegenüber, aber wir kennen alle Hütter, der da ja sowieso nicht so experimentierfreudig ist. Dennoch, würde es mir sehr leid tun. Also wenn jemand von den beiden rausrotieren muss, aus meiner Sicht ist es Hinteregger sogar, obwohl der ja unverzichtbar war eigentlich die letzten Monate.
Ja, aber ich würde es ganz ehrlich mal probieren.
Ja.
Ich würde es ganz ehrlich mal probieren. Das ist ja gar nicht böse gemeint. Es geht auch nicht um persönliche Befindlichkeiten, dies, das. Aber es ist schon so, dass man mal sagen kann, okay, Ndicka hat sich jetzt zuletzt auch wieder immer, also gut in Form präsentiert. Und es ist schadet vielleicht auch mal nicht, einmal Hinteregger auf der Bank zu haben. Du bist diese letzten letzten Monat bist jetzt noch gut besetzt mit Abraham, mit Ndicka, genau, mit Hasebe. Ey, lass doch mal die drei spielen und Hinteregger hast du auf der Bank. Und dann kannst du immer noch Dinge tun. Ja, dann kannst du immer noch sagen, okay, zur Halbzeit, dann hast du jemanden, der extrem torgefährlich ist, was Hinteregger ja auch sein kann für Freistöße, für Ecken. Das ist übrigens ein Punkt, der aber vielleicht auch Hinteregger sprechen kann, dass er in der Erststartelf bleiben soll. Denn wenn du über Standardsituationen zum Erfolg kommen willst, dann ist ein Hinti natürlich potenziell ein Stück weit gefährlicher. Also das ist ein Bauspiel, aber ich würde mich dir anschließen, Patricia würde sagen, man könnte es mal probieren. Ja, und wenn du ganz radikal bist und sagst, ich will weder Hinti noch ein Ticker draußen haben, ja, dann mache ich es doch mal ganz anders und probiere wirklich mal einen neuen Akzent zu setzen. Das wird nicht passieren, aber es könnte. Ilsanker lasse ich spielen und So dafür raus und dann probiere ich es mal mit Ndicka. Er will über defensives Mittelfeld spielen, dann hätten wir tatsächlich jemanden aus der Innenverteidigung ein bisschen nach vorne gezogen, der, wenn es notwendig ist, wieder ein bisschen zurückgeht. Auch das wäre irgendwie mal ein interessanter Kniff. Vielleicht muss man die Dortmunder auch mal ein wenig beeindrucken. Ja? Hütte hat es ja gegen RB Leipzig schon gezeigt, dass er doch auch die ein oder andere Varianz mal reinbringen kann. Durm hat es ihm zurückgezahlt mit konstanten Leistungen. Why not? Ob es realistisch ist? Eher nicht.
Ja, das ist so ein bisschen dieser Zwiespalt. Auf der einen Seite finde ich die Idee eigentlich ganz geil, smart, weil erstens, er selbst sagt ja durchaus, dass das eine Position ist, die er gerne spielt. Plus den Faktor, du hast halt jemanden, wo du auch sagen kannst, den kannst du mal ein bisschen zurückfallen lassen und hast dann noch ein bisschen zusätzliche Kraft in deiner Abwehr gegen diese doch durchaus fähige Offensivabteilung von Dortmund. Und ich finde auch, dass du mit Ndicka ja jemanden hast, der ja auch durchaus Qualitäten im Spielaufbau hat. Und wenn du den so ein bisschen aus dieser, ich muss permanent da hinten verteidigen, Rolle rausnimmst, also nicht komplett, aber zu einem gewissen Grad und ihm halt vielleicht auch mehr Freiheiten gibst für den Spielaufbau, könnte das ja auch wieder positiv sein. Also es spricht sehr viel eigentlich für diese Idee und dann auf der anderen Seite spricht halt auch dagegen, dass wir Hütter als Trainer haben.
Ich kann mir aber auch vorstellen,
Hütti als Trainer haben, Hütter.
Ich kann mir vorstellen, dass Hinti trotzdem wieder die Zentrale spielen soll, schon allein wegen Haaland, also dass er so diese Sache macht wie damals auch gegen Giroud, also so wirklich Manndeckung ein bisschen, weil ich weiß ja halt nicht, ob es so schlau ist, Hasebe in die Mitte zu stellen, wenn du da halt 3,50 Meter Mann Haaland drin stehen hast. Halt schwierig ein bisschen.
Ja, das ist natürlich auch ein valider Punkt, dass du da irgendwas dagegen halten willst.
Ja, muss man abwarten. Schwierig. Also, wie wollen wir jetzt verfahren? Wollen wir jetzt wieder traditionell sagen, okay, Ndicka raus, dafür Hasebe rein und ansonsten haben wir die.
Ich glaube, es bleibt alles so, wie es ist.
Es bleibt so, wie es ist. Ndicka links, Hinteregger in der Mitte, rechts Abraham, that's it.
Okay.
Darauf wird es hinauslaufen. Ob das jetzt so die beste Entscheidung an der Stelle ist, werden wir tatsächlich dann erst nach dem Spiel.
Ein Punkt noch zu dem, wenn wir rotieren würden, beziehungsweise bezüglich Endika und Hinteregger. Mein Punkt ist da eher auch, wenn ein Hasebe zurückkehrt und Hinteregger auf links spielt, glaube ich, sehen wir auch wieder jemanden, der sich etwas wohler auf der Position fühlt und auch ein bisschen mehr Leistung bringt. Für mich ist eigentlich Hinteregger, diese schlechten Leistungen sind für mich, oder schlechte Leistungen in Anführungszeichen, die nicht überragenden Leistungen sind für mich damit doch so ein bisschen begründen, dass die Position, die er da einnimmt, einfach für ihn nicht die Wohlfühlposition ist. Und ich glaube tatsächlich, dass er sich auf der linken Seite deutlich wohler fühlt. Ja, deshalb würde ich dann sagen, wahrscheinlich ist es so, wenn er Endika, auch der super Leistung und sowas, würde mir auch total leid tun, wenn er rausrücken würde. Und Marvin, auch eine geile Situation, ihn nach vorne zu ziehen. Was natürlich absolut dagegen spricht, ist, dass auch ein Rode ja wieder fit ist, der ja garantiert da reinrückt. Aber gut, können wir ja gleich nochmal die nächste Reihe. Also Abwehr, Endika, Hinteregger, Abraham, lassen wir erstmal so stehen, oder?
Glaube ich, ist tatsächlich am realistischsten, dass es in die Richtung laufen wird. Ja. So, dann ist jetzt so ein bisschen die Frage davor, beziehungsweise links und rechts. Also auf links Kostic ist absolut klar. Und dann wird schon ein bisschen spannender in der Mitte. Du hast gerade eben gesagt, Rode ist wieder fit. Meine Theorie wäre tatsächlich auch, dass er rein rotiert und dann eher so auf dieser, ich glaube, wer hatte auf der rechten Position am Wochenende gespielt? Das war So, ne?
So und Ilsanke, genau, ja.
Genau, dass er dann eher so für So reinkommt. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in der Reihe dann für Ilsanke ein Chor daneben wandert.
Warum?
Ja, tatsächlich schwieriges Thema. Ich glaube schon, Ilsanke hat Qualitäten und an der Stelle, aber du hast mit Chor durchaus jemanden, der auch nochmal diese Körperlichkeit da an dieser Stelle noch mitbringt und auch da noch ein bisschen offensiver vielleicht mit agiert.
Aber das ist ja die Frage. Gegen Dortmund Offensive glaube ich tatsächlich, ich denke eher, dass Ilsanke da gestellt wird zusammen mit Rode und wir eher, gerade weil er eben diese Defensivqualitäten mitbringt, die er
dass dann Ilsanke derjenige ist, der eher ein bisschen zurückbleibt und Rode derjenige ist, der nach vorne geht.
Also das hätte ich auch. Wäre eher meine Überlegung und das wäre für mich auch so das Mittelfeld, selbst wie du sagst, Chor, klar, der kann auch ein bisschen, aber ich glaube, dass wir im Endeffekt hier aufpassen müssen, dass wir aus einer ganz gesicherten Defensive, dass gerade diese Abräumersituationen da häufig stattfinden, was wir auch vorhin gesagt haben, wenn wir mal in der Bewegung sind, die Bälle müssen das Mittelfeld wird wahrscheinlich schnell überspielt, da wirst du mit einem Chor nicht viel anfangen können, ne?
Und außerdem ist es so, dass ich Ilsanke jetzt wirklich aus der Line of Fire geholt hat, selbst mit ordentlichen Spielen, immer souveräner geworden ist, wirklich auch ein bisschen an Vertrauen dazu gewonnen hat, das jetzt alles ein bisschen gerechtfertigt hat. Also für mich ist es ehrlich gesagt, es gibt gar keinen Grund und Chor müsste sich auch erst wieder reinspielen, er hat ja zuletzt auch nicht wirklich eine große Rolle gespielt. Also ich weiß nicht, also ich wäre wirklich ganz klar dafür, auf jeden Fall Rode reinzubringen und Rode und Ilsanke sind für mich auch da erstmal eine ganz gute Partie. Wenn wir diese Körperlichkeit brauchen, von der du eben vollkommen zu Recht gesprochen hast, dann ist das ja immer nochmal eine Option, dann möglicherweise zu wechseln. Wer weiß, vielleicht ist Ilse nach 45 Minuten schon fast gelb-rot gefährdet und dann musst du wechseln.
Ja, oder nach 5, je nachdem.
Gut sein.
Ja, okay, lass mich da überzeugen, das könnte doch tatsächlich dann eine ganz gute Alternative an der Stelle sein. So, und dann auf rechts wieder Durm oder kommt dann da doch vielleicht ein Touré oder wer wieder zurück?
Ich würde so gerne Chandler mal spielen sehen, weißt du? Das ist sowas, das wäre für mich mal ein Move gegen Dortmund. Ein Chandler, der sozusagen auch mal wieder eine Flanke schlagen kann nach da vorne rein. Das wäre für mich mal jemand, den würde ich da gerne sehen am Wochenende. Es ist wahrscheinlich total unrealistisch, weil da Costa, Touré, die saßen ja alle eher dann auch auf der Bank oder kamen noch ins Spiel rein. Trotzdem wäre das für mich eigentlich ein logischer Spieler, der auch mal vorne die zwei Stürmer, da kommen wir ja dann noch dazu wahrscheinlich, wie wir dann spielen, aber der zumindest mal eine Flanke nach vorne spielen kann, um eben genau das zu überbrücken, was wir hier sehen werden. Wir werden kein großes Mittelfeldgeplänkel sehen, sondern Ball erobern und dann eine Flanke nach vorne, damit die Stürmer was draus machen. Dafür ist für mich eigentlich von der Flankensicherheit her ein Chandler sogar derjenige, der es hier am ehesten drauf hat momentan.
Aber verstehe ich, aber von der Frage der Emotionalität her könnte man ja auch sagen, dass Durm, der sich in den letzten Wochen ja jetzt auch nichts hat zu Schulden kommen lassen, jetzt die Möglichkeit hat, gegen seinen ehemaligen Verein auch mal endlich mal gegen seinen ehemaligen Verein noch mal wieder zu spielen. Das kann ja doch auch das ein oder andere, die ein oder anderen Prozentpunkte hinzufügen. Deswegen, ich verstehe das, ne? Ich finde, man sollte diese Wechsel auch durchaus mal wieder tun. Ein Chandler ist immer, der verhält sich vorbildlich, ist einer der wichtigsten Spieler für das gesamte Team, muss man sozusagen. Hier bin ich vollkommen d'accord. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt hat sich Durm doch so ein bisschen, verdient irgendwie.
Ja, hast du recht. Ja. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht, stimmt, klar.
Und ich finde, Chandler ist auch durchaus einer, ich kann den Punkt verstehen. Und ich fände auch tatsächlich die Idee mit Chandler dahingehend nicht verkehrt, um zu sagen, dass du auch da die beiden Seiten so ein bisschen angleichen willst, weil du mit Chandler ja auch jemanden hast, der durchaus auch mal in der Lage ist, über einen gewissen Zeitraum wie so ein angepiekstes HB-Männchen da mal einfach so die Linie hoch und runter zu rennen. Aber ich finde, den kannst du auch ganz gut einwechseln. Wenn du merkst, dass irgendwie hinten raus noch was geht, da nochmal irgendwie vielleicht auch Lücken entstehen, dann kannst du den da auch ganz spät nochmal irgendwie dann reinwerfen. Von daher wäre ich tatsächlich auch eher bei Marvin und wäre dafür Durm.
Klar. Patricia auch d'accord, ja?
Ja, können wir machen. Ich finde, es hat er sich verdient und vor allem auch, er wurde ja gegen Leipzig gebracht, hat das auch ganz gut gemacht. Ja. Ist ja ebenfalls ein Top-Team und deshalb, da hat man auch so ein bisschen diese Flexibilität, wie auch gegen Leipzig schon, dass man vielleicht schauen kann, dass es sich zu einer Viererkette verschieben kann, falls Kostic irgendwie doch außer Atem ist, weil er so viel hin und her rennen musste. Da hat man so ein bisschen, ja, man kann so nach Spielverlauf sehen, was passt nicht. Und zur Not, wie gesagt, man kann ja immer noch wechseln. Und falls das gar nicht funktioniert, kann man auch, ja, Chandler, wie ihr gesagt habt, reinwerfen. Aber ja, ich würde auch mit Durm gehen.
Okay.
Passt schon.
Und dann auf der 10 Kamada, oder?
Ja, also ich denke, dass es wahrscheinlich für unseren Freund Younes noch ein bisschen zu früh ist, um da die Position einzunehmen. Aber auch ja, eine Einwechseloption. Er scheint jetzt wieder näher am Kader zu sein, fitter zu sein. Also würde ich mich auch freuen, wenn wir den am Wochenende mal sehen würden. Aber Kamada, denke ich, Startelf.
Barkok sitzt ja noch mindestens eine Woche in der Quarantäne, wenn ich das richtig gerechnet habe. Ne?
Ja.
Ja, dann wäre wahrscheinlich Kamada so die sehr offensichtliche und auch, wir hatten es ja gerade eben angesprochen, Offensivakzente setzen, den Ball vielleicht auch mal in den Raum spielen, wäre er tatsächlich so die logische Konsequenz oder spricht da irgendwas dagegen, Marvin?
Nö, finde ich gut.
Ja, und dann zwei Stürmer, Silva Dost, Dost Silva.
Ja, definitiv. Also gerade Silva war ja barbarisch, wieder was der in letzter Zeit gerissen hat. Und Dost hat jetzt auch mal wieder getroffen. Also denke, Doppelsturm gerade auch für diese, fürs Langholz. Wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass wir nicht viel Mittelfeldgeplänkel sehen, sondern eher Balleroberung und dann hoffentlich was Gutes draus machen. Und da sind die beiden vorne schon immer gut zu gebrauchen. Also bin ich ganz optimistisch, dass da das ein oder andere Tor fällt.
Ja, und was Gutes
reicht, wenn wir sehen.
Was Gutes draus machen, dann halt bitte entweder konsequent über die Außen rennen oder wenn schon langer Pass, dann bitte auch mal einen, der auch tatsächlich ankommt und nicht irgendwie sehr offensichtlich dann da abgefangen wird. Das wäre halt zumindest.
Das ist richtig, ja.
Ich finde es mega, wie optimistisch wir sind.
Ja, dann schauen wir doch mal, wie optimistisch ihr jetzt bei dem Thema Tipps seid. Und hier auf meiner Liste steht, dass der liebe Marvin anfängt.
Ja, dann sage ich mal ein 2-2. Unentschieden kennen wir mittlerweile. Und ein 2-2 gegen Dortmund. Damit, das wäre wieder ein 2-2, mit dem ich sehr gut leben kann. Ein Unentschieden.
Patricia.
Ich mach's kaputt. Ich glaube, Dortmund gewinnt 2-0.
Was?
Naja, das hat gerade richtig, es war wie so ein Echo bei mir, kam das an. Das klang ganz lustig, so als würdest du in irgendeinem Tunnel stehen.
Ja, ich wurde gerade eben irgendwie kopfüber in dieses Loch von dir reingestürzt. 2-0 für Dortmund, so was ist denn hier bitte los?
Naja, ich weiß nicht mehr, was ich tippen soll. Das letzte Mal habe ich ja, was hatte ich getippt? Irgendwie 3-2 oder sowas. Ich habe gesagt, sowas, es gibt ja so viele Tore und dann gab es
viele Tore. Das war eine knappe Nummer.
Ja,
genau.
Ja, und zuletzt habe ich auch versucht, die Eintracht zu jinxen und mal bei Kicktipp unentschieden zu tippen, damit sie nicht unentschieden spielen, haben trotzdem unentschieden gespielt, nur halt nicht das unentschieden, was ich getippt habe.
Okay.
Deswegen versuche ich jetzt alles durch. Ich tippe jetzt auf eine Niederlage vielleicht vielleicht ändert das was, wer weiß.
Ich habe ja die Theorie, dass du hier parteiisch bist, weil du Haaland in deiner Kickbase-Mannschaft hast und die Punkte.
Ich habe auch Silva.
Okay.
Das ist hier kein Argument. Da wäre so ein 2-2, was Marvin angeführt hat, gar nicht so schlecht.
Wäre an der Stelle gar nicht verkehrt. Ich habe übrigens, um hier das App-Ding rund zu machen, ich habe bei Matchday Haaland, Silva und Lewandowski in meinem Sturm stehen. Ich bin auf Nummer sicher gegangen.
Cheat.
Ja, Entschuldigung, also man muss ja irgendwie hier noch die Punkte einfahren. Dennis, was ist denn dein Tipp?
Ich glaube auch, dass viele Tore fallen und ich glaube, es geht diesmal mal glücklich für uns aus 3-2.
Achso, ist ja Heimspiel, da habe ich das hier falsch rum aufgeschrieben. Ja, ich bin ähnlich in der Richtung unterwegs wie Marvin. Wir sind das personifizierte Unentschieden in dieser Saison. Ich glaube allerdings, dass 2 Tore mehr fallen und sage, es wird ein 3-3.
Auch nicht so schlecht.
Und wäre auch nicht so schlecht. Wie gesagt, also gegen Dortmund fühlen sich wahrscheinlich einen Punkt mitnehmen eher wie gewonnen an als wie verloren. Schauen wir mal. Wahrscheinlich liegen wir alle irgendwie falsch und am Ende wird es irgendwie so ein 7-1 oder irgendwie sowas für Dortmund oder so, keine Ahnung.
7-1, wir spielen ja zu Hause, ist in Ordnung.
Ja, 1-7. Okay. Vielleicht wird es auch einfach ein glückliches 1-0 für uns, wieder irgend so ein dämliches Eckentor, wie es Köln auch gemacht hat. Also das ist tatsächlich totales offenes Feld. Ich bin aber mal sehr gespannt. Das ist tatsächlich eins der Spiele, wo ich mich jetzt so ein bisschen drauf freue. Das hat zumindest einen gewissen Unterhaltungswert. Mehr Unterhaltungswert als die anderen Spiele gerade. Gut.
Dann Dicker zeigt uns erstmal, wie torgefährlich er ist nach Standards, nachdem wir gesagt haben, die Waffe könnte Hinteregger sein. Sehen wir jetzt hier 2 Tore von den Dicker nach dem Standard.
Ja, du, würde ich sofort nehmen, wäre ich total begeistert.
Dicker habe ich übrigens auch in meinem Kickbase-Team, also das ist möglich.
Mann.
So.
Sehr schön. Sehr schön. Ja, dann, bevor Patricia hier ihr ganzes Kickbase-Team aufzählt, wollen wir über eine gute Tat der Woche sprechen. Der Marvin hat da was ausgegraben und ich fahre mal den Jingle hier ab.
Die gute Tat der Woche.
Geben wir alles zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird.
Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen.
Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen.
Seid nett zueinander und habt euch lieb.
Marvin, was hast du uns denn da rausgesucht als gute Tat?
Genau, liebe Freunde der Weihnachtszeit. Und zwar ganz easy peasy. Wir hängen es dann auf jeden Fall in unser Sendungsdokument. Und zwar gibt es, jetzt muss ich mal nachgucken, wo ich es hin habe, genau, eine Weihnachtsaktion. Und zwar, wir haben über letzte Woche schon über die Weihnachtsaktion den Frankfurter Weihnachtsbaum für Kinder dann gesprochen. Da könnt ihr immer noch fleißig mitmachen in eurer Nähe. Da haben wir ja letzte Woche auch schon einen Link reingehängt. Ähnlich, aber nicht genau das Gleiche. Und zwar, wenn ihr noch keinen Weihnachtsbaum haben solltet, der eine ist früher, der andere ist später, dann kann ich euch nur persönlich empfehlen, entweder am 13. oder 12. oder 13. oder am 19. oder 20. Dezember den Weg Richtung Sachsenhausen anzutreten, Heiner Weg 250. Dort werden Weihnachtsbäume verkauft vom Lions Club Frankfurt und das Geld, was da zusammenkommt, auch ebenfalls an das Frankfurter Kinderbüro gespendet. Also Weihnachtsbäume, schöner Weihnachtsbaum auf der einen Seite, dann seid ihr schön weit oben, das ist nämlich alles am Waldcafé Dionysos, wenn man das richtig ausspricht, das ist da in der Nähe vom Goethe-Turm. Ja, dann sieht man ihn ein bisschen was, hat eine schöne Zeit und man kann auch noch helfen. Und der Weihnachtsbaum ist auch am Start, denn dann gibt es auch Geschenke darunter.
Sehr schön.
Cool.
Sehr schön. Ich verlinke das mal hier. Ich habe das Ding gerade eben gefunden und dann könnt ihr da nochmal nachgucken, was genau die Zeiten und die Locations sind und dann könnt ihr euch da einen Weihnachtsbaum kaufen und dabei noch was Gutes tun. Hervorragend. Danke für diesen Tipp, Marvin.
Sehr gerne.
Ja, und dann würde ich sagen, biegen wir in die Zielgerade ein und gucken mal, was sich so an dieser Empfehlungsfront noch getan hat.
Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis.
Patricia natürlich. Und vielleicht hat Patricia heute eine Empfehlung, die sie uns hier mitteilen möchte.
Nee, da müsste ich eine klauen von euch, die wir im Vorfeld schon besprochen haben, die ich auch noch nicht gesehen habe. Deswegen gebe ich, glaube ich, weiter an Marvin, weil er hat die auf jeden Fall schon gesehen. Die Empfehlung, die ich jetzt droppen würde, wenn ich so fies wäre, aber bin ich nicht. Also bitte schön.
Ich glaube, er hat es schon gesehen. Droppen. Ich glaube, er war auch beteiligt, oder? Marvin, ja, was ist hier die Rede?
Nur ganz kurz. Und zwar geht es um die neue wunderbare Doku für Alex Meyer, von Alex Meyer, kann man mehr oder weniger sagen. Aber das, der doppelte Meyer, mehr oder weniger, also Alex Meyer wurde porträtiert. Olli Meyer, der scheidende Sportreporter unter anderem des Hessischen Rundfunks, der jetzt den Weg antritt Richtung Indien, wird dort Auslandskorrespondent. Schöne Grüße an dieser Stelle, auch ein interessanter Job. Der hat die wunderbare Doku über Alex Meyer gemacht. 30 Minuten, wirklich mal persönlichste Einblicke. Einige Dinge habe ich erfahren, von denen ich das nicht wusste, dass die existieren. Sehr viele coole Stimmen, sowohl Armin Fee, Bruchhagen, als auch der ein oder andere Überraschungsgast, mehr oder weniger, kommt zum Vorschein. Genau, ich sage auch ganz kurz, was die Alex hier vom Eintracht-Podcast, heute jetzt nicht dabei, aber in der Sendung ebenfalls. Also 30 Minuten, wirklich schön intensiv. Alex Meyer, der Fußballgott zum Anfassen. Wirklich, ich kann es nur jedem empfehlen.
Genau, gibt's auf YouTube, habe ich sie gesehen, und du sagtest, in der ADAT-Mediathek ist sie natürlich logischerweise auch da.
YouTube, Mediathek, dies, das, überall. Also ist überall verfügbar, wo man denkt, dass man gute, hochwertige Reportagen bekommt. Aber die ARD-Mediathek bietet sich da natürlich auch an. Also schaut da mal rein, es lohnt sich auf alle Fälle.
Genau. Ich gucke mal, ob ich den Link zur Mediathek irgendwo finde, aber ich verlinke euch auf jeden Fall mal die YouTube-Geschichte an der Stelle. Hervorragend. Ich habe sie auch noch nicht gesehen, habe es mir fürs Wochenende aufgehoben. Klingt aber auf jeden Fall nach etwas, was man sich anschauen sollte. Man könnte sich vielleicht vorher noch das aktuelle Folge des Heimspiels anschauen vom Montag. Da war auch Alex Meyer zu Gast und auch ein gewisser Marvin Mendel, der sich in ein wunderbares Sakko geschmissen hat und dort saß und mit dem Fußballgott über die Eintracht und alles Mögliche gesprochen hat. Also von daher als Einstimmung das auf jeden Fall etwas, was man sich mal anschauen kann.
Auf jeden Fall. Und dann habe ich noch was.
Oha.
Und zwar der Jan Arge Fjørtoft, also der Fußballgott, der früher Fußballgott war, bevor Alex Meyer kam, derjenige, ja, der uns auch immer in Erinnerung bleiben wird, hat ein Interview gegeben. Und zwar Eintracht.de, also Clubmagazin mehr oder weniger, mit der Überschrift Fußball muss ein tolerantes Umfeld schaffen. Da geht es auch um Homosexualität im Profifußball. Interessantes Gespräch, längeres Interview, sollte man sich gerne mal geben, wenn man sich mit der Thematik näher beschäftigen will. Da passiert ja gerade einiges. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass die Eintracht das auch die Tagesordnung klatscht, die ja sowieso in Zeiten, in denen alles nicht so ganz einfach ist, gerade eine sehr, sehr gute Figur abgibt. Das muss man auch mal sagen, in Sachen Toleranz hat die Eintracht da wieder so eine Aktion gestartet, pünktlich zum, ich glaube, ja, eigentlich jetzt die letzten Stunden habe ich das gesehen. Also es bleibt stabil, die Eintracht bleibt stabil, das freut mich. Und wie gesagt, dieses Interview kann man sich sehr, sehr gerne mal durchlesen. Ist ein Tipp gewesen von unserem Hörer Sounds to Move. Markus, vielen Dank dafür.
Klingt auf jeden Fall auch gut. Habe ich noch nicht gelesen. Ist mir,
ich habe es dir reingehängt in, ja, die Empfehlung. Mhm.
Danke. Ist mir tatsächlich auch durchgegangen. Aber werde ich mir gleich mal noch anschauen. Sehr schön. Dennis, was hast du noch?
Ich habe noch von der Eintracht tatsächlich direkt eine Aktion auch, ja, sozusagen eine Krombacher Zipfelmütze kannst du kaufen. Sieht auch ganz witzig aus, mit Eintracht-Logo und eben Krombacher als Sponsor mit dabei. Ist eine 100% Spende an wohltätige Organisationen. 2 Euro kostet die Mütze. Ja, ist im Endeffekt eine Weihnachtsmütze, die man so mal anziehen kann. Die Eintracht schreibt dazu, die 2 Euro jeder gekauften Krombacher Zipfelmütze werden zu 100% an wohltätige Organisationen in der Region gespendet. In diesem Jahr sind es der Verein Lichtblick aktiv, Schwester Sigrid e.V. und das Frankfurter Netzwerk für Suizidprävention FRANS. Und ja, fand ich eigentlich wieder eine schöne Sache. Ich sag mal, kann man auf jeden Fall empfehlen, da vielleicht auch mal eine Mütze zu kaufen. Wer vielleicht eine Weihnachtsmütze sich kaufen will, kann da natürlich auch da mal zugreifen.
Genau, oder halt
vielleicht
einfach
nicht die schönste Mütze, aber ist halt so.
Ja, also sie ist schon irgendwie ganz lustig, oder sie halt einfach als Geschenkbeigabe für Weihnachten für die Familie, dass alle irgendwie mit einer schicken Mütze vorm Weihnachtsbaum sitzen, für 2 Euro kannst du da ja auch mal ein oder zwei kaufen
davon. Kannst du nicht, ja? Dir falsch machen, genau. Ja, richtig. Ist natürlich wieder der Mist, dass Versandkosten dazukommen. Also wer in den Store irgendwo vorbeikommt, ja, ich weiß nicht, wie die Verfügbarkeit da ist.
Entweder das oder halt auch einfach mal mehr einkaufen. Ja, also man muss auch immer bedenken, umso mehr man kauft, umso mehr kann man am Ende auch sparen. Ja? Ganz einfach Regel.
Ganz schöner Konsum hier
ab
heute.
100 Euro Versandkosten.
Ist ganz,
genau.
Ganz schöner Konsum. Genau. Habt ihr noch was?
Nee. Das haben wir auch nicht.
Dann würde ich sagen, haben wir auch in dieser Woche alles besprochen, was rund um die Eintracht besprochen werden muss. Und schauen mal nach vorne, was es dann tatsächlich am Wochenende an Tor- und Punkteausbeute für uns gibt im wunderschönen Spiel gegen Dortmund. Und werden diese Tore und hoffentlich auch mal mindestens einen Punkt dann in der nächsten Woche hier an dieser Stelle besprechen. Wir wünschen euch bis dahin eine ganz wunderbare Fußball-Restwoche und ja, melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.